Ich habe vor, heute Abend unsere Miniserie über die Gaben des Heiligen Geistes abzuschließen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, nehmen wir uns halt nochmal Zeit nächste Woche. Wir haben uns bis jetzt im Wesentlichen die Liste von Gaben im 1. Korintherbrief 12 angesehen, also 12 bis 14. Eigentlich, da wird ja noch mehr erklärt, also gerade was die Zungenrede und das prophetische Reden anbelangt. Heute wollen wir uns noch zwei Listen, eigentlich drei Listen vornehmen. Es gibt noch am Ende vom Kapitel 12 eine Liste, die sich teilweise überschneidet mit dem, was auch im Römerbrief 12 steht. Dann haben wir im Römerbrief 12 eine Liste. Da kommt, soweit ich mich erinnern kann, nur die Gabe der Prophetie vor, sonst sind da andere Gaben als hier im 1. Korinther 12 aufgezählt. Und dann haben wir nochmal eine Liste in Epheser Kapitel 4. Wir werden durch diese Listen heute schneller durchgehen. Über diese Gaben wird weniger ausgesagt als über die, sag mal, spektakuläreren Gaben, die wir am Anfang vom 1. Korinther 12 gesehen haben. Wenn weniger gesagt wird über sie, heißt es deswegen nicht, dass sie weniger wichtig sind. Vielleicht ist es sogar umgekehrt. Das heißt nur, dass sie weniger kontroversiell sind und dass Paulus deswegen weniger drüber schreiben musste, weil weniger Unordnung geherrscht hat in dem Bereich. Und ich glaube, dadurch, dass wir sehen, dass diese Listen sich überschneiden teilweise, aber teilweise dann auch neue Gaben haben als in anderen Listen, können wir daraus schließen, dass wir wahrscheinlich, wenn wir all diese Listen zusammenfassen, dass es keine komplette Auflistung von allen geistlichen Gaben ist, die es so gibt. Vielleicht gibt es noch viel, viel mehr Gaben, gerade natürlich übernatürliche Gaben, die uns vielleicht gar nicht als von Gott gesalbt auffallen. Also wir können zum Beispiel an Gaben denken, wie die Gabe, Musik zu machen. Für den Herrn ist eine Begabung. Manche haben eine Salbung wirklich auch für den Musikdienst, das Leiten des Lobpreises. Wir sehen das schon im Alten Testament, im Tempel und David. Und da gab es schon professionelle Lobpreisleiter, Leute, die wirklich begabt und zugerüstet waren für diesen Dienst. Wir lesen zum Beispiel auch beim Bau des Heiligtums, dass Gott Männer handwerklich begabt hat, Dinge zu bauen, ist auch was, was der Heilige Geist gewirkt hat. Ich könnte auch an eine Gabe von Gastfreundschaft denken vielleicht. Es gibt ja Menschen, die haben einfach da eine ganz besondere Gnade und besondere Begabung, dass Leute sich wohlfühlen bei ihnen, dass sie auf Leute zugehen. Immer offene Tür, ganz egal wie es aussieht daheim, aber jeder fühlt sich wohl bei ihnen. Das ist, glaube ich, auch eine Begabung. Ich meine, alle diese Gaben oder so gut wie alle diese Gaben sind Gaben oder was nur mal Gaben sagen sollen, aber das sind christliche Tugenden, sagen wir so, die eigentlich jeder Christ ausüben sollte. Also wir sollen alle gastfreundlich sein eigentlich und da können wir wachsen drin. Aber ich denke, es gibt Leute, die haben da wirklich eine Salbung dafür und eine besondere Berufung. Es gibt Leute, die haben eine besondere Berufung zum Evangelisten. Wir wissen, wir sollen alle das Evangelium weiter sagen. Dazu ist jeder einzelne Christ berufen. Aber dann gibt es Leute, die haben eine besondere Salbung. Leute wie Billy Graham oder Greg Laurie oder Ulrich Bazzani. Ich glaube, der Nick Long aus Siegen hat auch so eine Begabung. Einfach eine besondere Salbung für diesen Dienst. Ich könnte die Predigt vom Nick oder vom Ulrich Bazzani abschreiben und wortwörtlich dasselbe predigen und wahrscheinlich wird nichts oder viel weniger passieren, aber weil sie diese Predigt halten und diesen Bekehrungsaufruf machen, da ist eine besondere Salbung da und Leute werden überführt und Leute reagieren. Wir alle sollten Geber sein, jeder einzelne Christ. Aber dann werden wir heute lernen, gibt es eine besondere Gabe, eine besondere Gnade zu geben, eine besondere Freiheit. Das ist eine geistliche Gabe, eine geistliche Zurüstung, die Menschen ganz besonders in ihrem Leben haben. Ist auch interessant, wenn wir diese unterschiedlichen Listen von Gaben lesen werden, da werden wir sehen, vor allem Epheser 4, da gibt es Gaben, die so mehr Gaben oder vielleicht sogar auch Dienste oder Positionen sind, die Gott der Gemeinde als Gesamtes schenkt. Also spricht hier von Aposteln und Propheten und Lehrern und Pastoren. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die haben uns schon angesehen, die meisten von denen, eine Gruppe von spektakulären Gaben, die uns als sehr übernatürlich erscheinen. Also wenn wir von Wunderwirkungen lesen oder Gaben der Heilungen, Gaben in Sprachen zu reden, dann sagen wir, wow, das ist abgefahren, das ist echt übernatürlich. Aber dann in der Liste oder den Listen, die wir uns heute anschauen werden, finden wir vor allem eine Gruppe von Gaben, die jetzt sehr unspektakulär klingen, sehr natürlich. So Dinge wie zu leiden oder zu dienen, zu helfen, zu geben, Barmherzigkeit. Aber der Herr wirkt oft übernatürlich natürlich. Auch diese natürlichen Gaben, oder die wir als eher natürlich ansehen würden, sind auch Gaben, die vom Herrn geschenkt sind und sind genauso geistlich wie die spektakuläreren Gaben. Alles, wozu der Heilige Geist, der in dir wohnt, dir Gnade gibt zu tun, das ist geistgewirkt. Das ist eine geistliche Gabe. Und manchmal kann es sein, dass sich jemand bekehrt, der eine natürliche Begabung hat, sagen wir, zu lehren oder zu organisieren, und der Herr benutzt es und salbt es noch zusätzlich und es wird zu einer geistlichen Gabe. Manchmal ist es nicht so, dass jemand zwar vielleicht dann in der Welt eine Leiterposition hat, aber nicht unbedingt dafür gesalbt ist in Leib Christi. Da hat er nicht die Gnade dazu, diese geistliche Leidenschaft auszuüben. Also auch eine natürliche Begabung kann zu einer geistlichen Gabe werden. Ich denke, es ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn wir uns dem Herrn hingeben mit allem, was wir sind und mit allem, was er in uns reingelegt hat, dass Gott dieses Charismatische, diese Salbung dazulegt und übernatürlich diese natürliche, sage ich mal, ist ja alles. Alle Gaben kommen von Gott. Alle guten Gaben kommen vom Vater des Lichts, heißt, ne? Also alles ist geschenkt von Gott. Und ich glaube, wir sollten gar nicht so sehr so einen krassen Kontrast machen oder so sehr unterscheiden zwischen den spektakulären, übernatürlichen Gaben und den Gaben, die uns eher natürlich vorkommen. Paulus sagt ja gerade in diesem Bild von dem Leib, sind die Glieder, die jetzt unansehnlich scheinen, die wichtigeren Glieder. Vielleicht ist es auch gerade bei den Gaben so. Ich meine, es ist natürlich toll, wenn wir jemanden haben, der die Gabe hat, zu heilen oder Wunderwerke zu tun. Aber wirklich, was eine Gemeinde aufrechterhält und was das Zusammenleben funktionieren lässt, sind die vielen Leute, die einfach treu dienen und geben und ermutigen und ermahnen und diese ganz, sagen wir mal, natürlichen Dienste auch ausüben aneinander. Eine Gemeinde, wo so ein paar übernatürliche Stars sind und das andere fehlt, wäre ein totales Chaos. Das wäre nichts. Da würden Menschen nicht heil werden und da würden Menschen nicht geistlich gesund werden, selbst wenn sie übernatürliche Dinge erleben. Also wir dürfen hier nicht irgendwie herabsehen auf die einen Gaben und sagen, die anderen sind besser als die anderen. Wir brauchen alles und Gott rüstet seinen Leib zu für den Dienst aneinander. Also wenn wir beten, Herr, begab mich oder rüst mich zu, ein Zeuge zu sein oder rüst mich zu, anderen zu dienen, dann lass uns offen sein für alle Gaben. Vielleicht selbst für Gaben, die hier nicht aufgelistet sind. Zurüstung von Gott, das ist ja der Heilige Geist. Wir haben immer wieder gesagt, und das ist so wichtig, dass die Gaben nicht losgelöst sind von dem Geber. Es ist eigentlich der Heilige Geist. Gott, der durch uns dienen will und sein Leben leben will. Und er kann uns zurüsten mit allem, was wir brauchen. Und so lasst uns, wenn wir um Gaben beten, das nicht nur auf diese übernatürlichen Gaben beschränken oder die, die uns übernatürlich krass erscheinen. Wir sehen in der Bibel keinen scharfen Kontrast zwischen spektakulären und unspektakulären Gaben. Gott wirkt oft ganz übernatürlich natürlich und er wirkt auch natürlich übernatürlich für ihn. Wir denken in diesen Kategorien, für ihn ist alles gleich. Es gibt nichts, was unserem Gott zu schwer ist. Es gibt auch nichts, was unserem Gott zu klein ist. Er will wirken, er will dienen, er will den Leib aufbauen. Also alles, was dazu dient, einander aufzubauen, alles, was gerade benötigt wird, ist gut. Das ist ein Geschenk vom Herrn. Also setz die Gnadengaben ein, die Gott dir schon gegeben hat, selbst wenn es dir vielleicht gering erscheint. Und bete, dass Gott diese Begabungen, die du hast, dass der Herr sie salbt und dass du wachsen kannst in diesen Dingen. Also in beiden Schriftstellen eigentlich, 1. Korinther 12 und Römer 12, spricht der Herr in dem Kontext von Gaben auch über den Leib. Illustration des Leibes, dass wir ein Leib sind und aneinander Glieder sind. Also lasst uns lesen hier zum Beispiel nochmal 1. Korinther 12, die Verse 12 und 13. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es sei Jude oder Grieche und so weiter und so fort. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und das sagt, wir brauchen einander. Kein Glied kann sagen, ich brauche dich nicht. Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und dann in dem Kontext sagt er weiter, noch eine Liste hier, die wir noch nicht angesehen haben. Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, so dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Also teilweise Gaben, die wir schon hatten, aber auch ein paar neue dazu. Und dann fragt ihn Vers 29, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Die offensichtliche Antwort ist nein. Das ist eine rhetorische Frage, nicht? Jeder hat alle Gaben. Und er sagt, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg darüber hinaus zeige ich euch und dann spricht er über die Liebe. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Funktion der Gaben ist, Gottes Liebe weiterzugeben. Und was sind die größeren Gnadengaben? Hängt von der Situation davon ab. Wenn wir Unterweisung brauchen, dann ist die Gabe der Lehre die größte Gabe. Wenn eine finanzielle Not da ist, dann ist die Gabe des Gebens die größte Gabe. Wenn jemand krank ist, dann ist die Gabe der Heilungen die größte Gabe. Also wir können da keine Rangordnung in dem Sinn machen. Also vielleicht im Vers 28 können wir eine Rangordnung ausmachen. Das sind mehr so diese Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Zuerst hat er einige gesetzt zu Aposteln. Hey, die Apostel waren wichtig. Und dann die Propheten, die waren auch wichtig, die Gott gebraucht hat, das Neue Testament zu schreiben. Auf der Grundlage der Apostel und der Propheten ist die Gemeinde gegründet. Und dann dritte, Lehrer. Ist auch wichtig, denn wenn keine gute Lehre ist in einer Gemeinde oder vielleicht sogar ihr Lehre, dann werden Leute nicht wachsen können und dann werden sie in die falsche Richtung laufen und geistig Schaden nehmen. Aber hier sind wir bei Ämtern, wenn wir so sagen wollen, oder Menschen, die Gott, begabte Menschen, berufene Menschen, die Gott seiner Gemeinde schenkt eigentlich. Aber sonst, glaube ich, sehen wir hier nirgendwo eine Rangordnung. Also es geht um einen Leib von unterschiedlich begabten Menschen, die sich ergänzen und zusammenwirken. Wir haben unterschiedliche Talente, unterschiedliche Begabungen, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das ist alles von Gott gegeben. Und das ist ein Segen, wenn unterschiedlich begabte Menschen zusammenwirken. Und wir brauchen das als Leib. Paulus sagt auch, wenn der ganze Leib ein Auge wäre, wo wäre das Gehör? Und wenn der ganze Leib ein Gehör wäre, wo der Geruch. Also stell dir einen Menschen vor, der nur aus Augen besteht. Es wäre ein Krüppel. Wird nicht funktionieren. Und so ist es auch geistlich mit einem Gemeindeleib. Wir brauchen unterschiedlich begabte Menschen, um als Leib funktionieren zu können und einander zu ergänzen. Und das ist ganz wichtig, wenn wir über die verschiedenen Gaben reden. Es geht nicht darum, dass einer alle Gaben hat. Gottes Plan war nie so, den selbstgenügsamen geistlichen Superman zu schaffen, der alleine dienen kann und das Reich Gottes bauen kann, unabhängig von allen anderen. Wenn immer ich einen Christen sehe, der nicht in einem Gemeindeleib eingebunden ist, dann mache ich mir große Sorgen um den. Das ist nicht gesund. Selbst wenn er sehr begabt ist, dem fehlt was. Wenn du als Fuß herumrennst durch diese Welt, dann fehlt dir der ganze Rest vom Leib. Der Herr will uns lehren, voneinander abhängig zu sein und einander zu dienen, einander zu tragen, einander zu ergänzen auch. Also auch der Pastor oder die Ältesten, die Gemeindeleitung, sind nicht die, die alle Gaben haben. Und das ist wichtig, weil im Denken heutzutage, glaube ich, ist es oft so dieses Denken, dass der Pastor irgendwie der Angestellte der Gemeinde ist und der ist ja vollzeitlich, der wird unterstützt, deswegen ist der dazu da, alles zu machen oder alle Dienste auszuführen. Und ich denke, zu viele Pastoren machen zu viel. Auch Dinge, wozu sie nicht berufen sind. Einfach aus den Umständen heraus oder weil vielleicht die Erwartungsdruck oder die Erwartungshaltung da ist oder man sich den selber macht. Und vielleicht tun sie dann auch Dinge, wozu sie nicht wirklich begabt sind. Wo ein anderer in der Gemeinde wäre, der es vielleicht sogar besser könnte. Und dann wird der eigentlich wieder beraubt durch dieses System oder dieses Denken. Und auf der anderen Seite fehlt vielleicht dann dem Pastor Zeit oder dem Lehrer auch Zeit, das zu tun, wozu er berufen ist und vernachlässigt vielleicht seine Gabe. Wir sehen es bei den Aposteln. Die hatten die Hauptberufung zu lehren und zu beten und dann irgendwie haben sie immer mehr, das ist typisch, ne? Wenn man in Leiterschaft ist, kriegt man immer mehr angehängt und ist immer so, Leute sagen immer, jemand sollte mal oder du solltest oder da, wir sehen Probleme und hey, du bist doch der Vollzeitliche, also geht das Problem an. Und vielleicht war es bei den Aposteln ähnlich und sie haben begonnen, die Tische zu bedienen und die Witwen zu versorgen und all diese praktischen Dienste auszuüben und irgendwann sind sie an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, das geht nicht, das ist zu viel. Wir vernachlässigen unsere eigentliche Berufung. Und das war nett, einen praktischen Dienst zu machen, Witwen zu speisen, sondern das Wort zu lernen, zu studieren und zu predigen und zu beten. Und es ist nicht ungeistlich, dass sie sich daraus zurückgezogen haben. Ich meine, ich weiß aus eigener Erfahrung, manchmal kann man sich da selber Schuldkomplexe machen, ne? Weil von meinem Denken oder von unserem Denken her, ich möchte gern jedem helfen und alles tun und wenn ich irgendwas sehe, dann stürze ich mich drauf. Und ich denke, es ist mir schon öfter passiert, dass es nicht unbedingt dran war und dass ich Dinge gemacht habe und dann irgendwann mit der Predigtvorbereitung sitze und eigentlich sage, ich habe zu wenig Zeit. Fällt mir manchmal schwer, auch so persönlich die Prioritäten für mich richtig zu setzen. Ich meine, ich wünsche mir, dass ich alle die Gaben habe und ich wünsche mir, sozial, karitativ, aktiv zu sein und zu evangelisieren und alles andere. Die Frage ist, wozu hat Gott dich berufen? Muss sich jeder persönlich stellen. Was ist die Gabe, die Gott dir gegeben hat? Und sich da zu ergänzen. Man muss auch ein Stück weit dann lernen, und ich bin da noch dabei, diese Erwartungshaltungen auch abzulegen. Diese Erwartung, die oft da ist, dass der Pastor, der Vollzeitliche, alles machen soll. Zumindest alles Geistliche. Der soll predigen und dann praktische Jüngerschaft und ermahnen und all diese Dinge und vielleicht ist das nicht unbedingt die Gabe. Einer hat mehr diese Gabe für die persönliche Jüngerschaft, sich eins zu eins oder so hinzusetzen mit jemand, seelsorgerliche Begabung, Andere hat mehr die Lehrbegabung. Und das muss man entdecken und einfach auch hören vom Herr, was ist denn meine Gabe oder meine starke Gabe? Das heißt nicht, dass ich die anderen Dinge gar nicht mache, aber das heißt, vielleicht kann ich Dinge delegieren, weil es in dem Leib jemanden gibt, der es besser kann. Und das ergänzt sich dann wunderbar. Ich kann mich erinnern, in Österreich, mein bester Freund Robert, der hat eine ganz starke Begabung, was Jüngerschaft anbelangt, in dem Sinn, wirklich Leute zu coachen, sich persönlich mit denen zu treffen und so im Kleinen. Ich weiß nicht, ob das meine stärkste Gabe ist. Meine Gabe war mehr zu lehren. Aber zusammen war es wunderbar, da haben wir uns super ergänzt. Robert kann auch lehren, auch nicht schlecht. Aber er hat eine ausgeprägte Begabung in diesem, und das hat super funktioniert, da zusammenzuarbeiten. Wir haben gemeinsam einen Jüngerschaftskurs gemacht und ich habe vor allem dann diese Lehrparts auch mit übernommen, war noch Gastsprecher und so weiter. Haben zusammen eine Kleingruppe geleitet, aber sein Augenmerk war wirklich dieses persönliche, 1:1, seelsorgerliche mit den Leuten. Da war der einfach begabt, weit mehr begabt als ich, muss ich sagen. Und dann ist gut, auch diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, dann konzentrier du dich doch auf deine Stärke und ich mich auf meine und wir arbeiten zusammen, anstatt vielleicht sogar in Konkurrenz zu stehen. Also die Frage ist, was ist deine Gabe? Schau nicht auf die anderen, was die anderen tun sollten oder tun die genug oder nicht. Die Frage ist, was ist deine Gabe? Und übe sie aus. Sei treu in deiner Gabe. Und wir sehen auch in der Bibel, es ist auch ein biblisches Prinzip. Und wie gesagt, ich glaube gar nicht wirklich, dass es größere Gaben gibt und weniger große Gaben. Aber es gibt ein biblisches Prinzip auch, wer treu ist im Kleinen, den wird der Herr über mehr setzen. Vielleicht nicht mehr Gaben, aber vielleicht mehr Verantwortung oder Position. Und wir sehen das auch in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel an Philippus, er war einer von den Diakonen, die einfach die Witwen bedient haben. So hat er angefangen in seinem Dienst. Und dann sehen wir weiter, dass er Gott ihn als Propheten gebraucht hat und als Leiter in der Gemeinde. Und Stephanus wäre auch so einer. Also unsere Gaben sind Gefäße, um Gottes Liebe weiterzugeben. Und Gemeindeleib ist ein lebendiger Organismus, keine Organisation. Auch kein Theater, irgendwie so eine One-Man-Show, wo der Pastor auf der Bühne steht oder sonst irgendwer mit der spektakulären Gabe und alle anderen jubeln ihm zu und hey, du bist der Größte und du hast die tollsten Gaben und feuern ihn an in seinem Dienst. Hey, hier, das gehört doch gemacht und da und da und da. Nee, es ist ein Zusammenwirken. Wir sind ein Leib. Jeder hat seine Gaben, jeder hat seinen Dienst, jeder nimmt seinen Platz ein, jeder übt die Berufung aus, die Gott ihm gegeben hat. Und dann ist es gut. Dann wirkt es zusammen. Dann brennt auch keiner aus. Eines ist nötig, hat der Jesus der Martha gesagt. Und ich glaube, manchmal sind es wirklich diese wenigen Dinge. Meisten von uns können ja wirklich nur ein oder zwei Dinge wirklich gut. Wenn wir es uns überlegen, wo sind unsere wirklichen Stärken, dann konzentriere dich doch auf diese Dinge, wo du merkst, da ist wirklich Salbung drauf, wenn ich diesen Bereich des Dienstes mache oder diese Gabe ausübe. Also alle dienen zusammen, alle wirken zusammen, so wie der Leib zusammenwirkt. In unserem Leib, das Gehirn wirkt zusammen mit den Augen und dem Herz und den Armen und den Beinen und den Blutgefäßen und den Zehen und den Ohren und alle Organe. Ganz, ganz große Vielfalt in unserem Leib. Und jeder nimmt seinen Platz ein. Und dann ist es gut. Dann ist es heil. Dann kann ein Mensch sich bewegen und das tun, wozu Gott ihn berufen hat. Kann ein Gemeindeleib sich bewegen und das tun, wozu Gott die Gemeinde berufen hat. Und wenn Organe fehlen, dann ist ein Mensch eigentlich behindert. Und so ist es auch im Gemeindeleib, wenn Geschwister ihre Gaben nicht ausüben und nicht einbringen, dann behindert es ein Stück weit den Gemeindeleib. Oder wenn einer denkt, ich muss der Supermacho sein und mich vor alle anderen stellen und so dieses, ich will der Held sein und ich will alles tun, ist auch kontraproduktiv. Dann nimmt er vielleicht anderen die Gaben weg, wo sie eine größere Stärke haben als er selber. Also wir müssen demütig sein, wir müssen einen den anderen höher achten als sich selbst. Das muss unsere Sicht sein. Also wir wirken zusammen, wir bauen den Leib auf, wir nehmen unseren Platz ein und so können wir unsere Berufung erfüllen. Der Herr sagt hier in 1. Korinther 12, niemand ist unbedeutend. Keine Person, keine Gabe, aber auch niemand soll unabhängig denken. Dieses Denken, ich brauche die anderen nicht, ich brauche den Leib nicht. Niemand soll überheblich denken. Ich denke, meine Gabe ist wichtiger als die von dir. Nee, Vers 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder. Wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Wir haben eine Berufung, wir haben ein gemeinsames Ziel. Und das ist, Jesus zu verherrlichen und Menschen für ihn zu erreichen. Also die Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die dasselbe Leben teilen. Das Leben Jesu. Die demselben Herrn gehören, die mit demselben Geist erfüllt sind und die sich vom selben Geist gebrauchen lassen und begaben lassen und zurüsten lassen. Und dann wirken sie so zusammen, jeder an seinem Platz, um die Welt zu verändern in der Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns erst diese Liste von Ämtern anschauen. Gott spricht über bestimmte Ämter in der Gemeinde. Haben wir hier in 1. Korinther 12 gesehen. Sie machen in Epheser 4, die Verse 1 bis 12. Lass uns das mal aufschlagen. Also Menschen, die Gott begabt hat und berufen hat als Geschenk für die Gemeinde. Begabte Geschenke. Epheser 4, die Verse 11 und 12. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Kenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum vollen Maß des Wuchses, der Fülle Christi. Also die ersten sind die Apostel. Apostel waren die, ja, Bausteine, Grundbausteine, kann man sagen, der Gemeinde. Fundament ist Jesus Christus, aber die Apostel waren in einer besonderen Art und Weise berufen und wurden gebraucht, um die Gemeinde zu gründen, um Leiterschaft auszuüben, Autorität über die Kirche, über die Gemeinde als Ganzes, über die lokale Gemeinde hinaus. Ich glaube, dass dieser Dienst einzigartig war. Ich glaube nicht, dass es heute noch Apostel in diesem Sinn gibt. Im weiteren Sinn ja. Das Wort Apostel bedeutet ja eigentlich so viel wie Gesandter. Ich glaube, das gibt es. Und ich glaube, manche Menschen haben auch einen Dienst über die lokale Gemeinde hinaus und eine besondere Autorität vielleicht. Also bei uns in den Calvary Chapels ist es wahrscheinlich der Chuck Smith. Der hat zwar rechtlich keine Autorität über einzelne Gemeinden, aber ich meine, Gott hat ihn gebraucht, um die Bewegung letztendlich ins Leben zu rufen. Und tausende Gemeinden sind aus dieser einen Gemeinde hervorgegangen, und wenn der Pastor Chuck was sagt, dann hören die anderen zu. Einfach Autorität, Kraft seiner, der Gnade, die Gott ihm geschenkt hat, wirklich, weil er ist eigentlich ein sehr einfacher Mann und ja, auch sehr demütig an dem Punkt eigentlich. Gott hat ihm eine besondere Stellung gegeben, vielleicht eine Bewegung zu leiten. Die Leute hören auf ihn. Wie gesagt, rechtlich hat er gar nichts zu sagen in unserer Gemeinde oder in irgendeiner anderen Gemeinde. Aber da ist eine gewisse Autorität da, die er einfach hat, weil Gott ihn gebraucht hat, weil Gott ihn gesalbt hat. Also, Apostel, glaube ich, gibt es heute nicht mehr in dem engeren Sinn. Zweite ist Evangelisten. Hier in dieser Liste. Evangelisten haben eine besondere Stellung, eine besondere Salbung, Menschen das Evangelium zu verkündigen, Menschen in das Reich Gottes zu bringen, besondere Gabe, die gute Nachricht so weiterzugeben, dass es die Leute verstehen, dass es sie anspricht. Und da ist auch noch eine besondere Salbung dabei. Wenn die diesen Dienst ausüben, dann passiert einfach was, dann bekehren sich Menschen. Man kann das gar nicht rational erklären. Wie gesagt, alle von uns sind berufen, jeder Christ das Evangelium weiterzusagen. Aber dann gibt es Leute, die haben eine ganz besondere Salbung für diesen evangelistischen Dienst. Und hey, wenn die das ausüben, dann bekehren sich viele Leute. Und das ist ein Segen. Haben wir auch schon besprochen jetzt. Gehen relativ schnell hier durch. Und ich würde sagen, dass wir im Abschluss dann nochmal, wenn wir uns all diese Gaben angeschaut haben, nochmal eine Diskussionsrunde machen und allgemein drüber reden und austauschen. Sonst kommen wir von Hunderte ins Tausendste, glaube ich. Dritte Position oder dritte Gabe, die Gott der Gemeinde geschenkt hat, sind Personen, die er als Hirten und Lehrer ausgerüstet hat. Also Pastorendienst. Ich glaube, dass es mehr ist, es ist Hirten und Lehrer. Wir wissen, jeder Hirte, jeder Älteste, jeder Pastor soll fähig sein zu lehren. Aber nicht jeder Lehrer hat eine Hirtenbegabung, eine pastorale Begabung oder eine Leiterbegabung. Und ein Pastor ist ein Hirte. Das heißt, Gott beruft Menschen in die Verantwortung für die geistige Betreuung einer bestimmten Gruppe, einer Gemeinde oder vielleicht auch in kleinerem Rahmen als Hauskreispastor sozusagen oder Kinderdienstpastor, selbst wenn man diese Titel nicht vergeht, aber so diese pastorale Position, Leute anzuleiten, Leute zu lehren. Also ein Pastor muss fähig sein zu lehren, seine Schafe zu nähren, zu unterweisen mit Gottes Wort, auch zu leiten. Das ist eine Berufung in Leiterschaft. Und wirklich jeder einzelne von uns sollte einen Pastor haben, in diesem Sinn. Nicht in dem übertriebenen Sinn, manche nehmen das Konzept auch wieder und gehen viel zu weit damit. Es gibt so Denominationen, wo der Pastor sozusagen der Guru ist und jedes Detail deines Lebens mitbestimmt. Er darf dann bestimmen, wen du heiratest oder wen nicht und welchen Job du machst, das ist Quatsch. Nee, Jesus ist unser Hauptpastor, sage ich mal. Er ist der Hirte und Aufseher unserer Seelen. Und alle anderen Pastoren oder Ältesten sind Unterhirten unter ihm. Aber ich glaube, jeder von uns sollte Personen oder vielleicht sogar eine Gruppe von Personen in seinem Leben haben, wo er sagt, hey, das sind meine Hirten. Von denen lasse ich mich leiten. Von denen lasse ich mir was sagen. Von dem lasse ich mich korrigieren. Ich denke, sehr ungesund, diese Haltung zu haben, hey, mir kann niemand was sagen. Wir koppeln uns da ab. Ja? Ich tue mein Ding und ich und der Herr und keiner kann in mein Leben reinsprechen. Also es geht nicht um dieses Mikromanagement, ich muss den Pastor wegen jedem Ding fragen, aber ich glaube, jeder von uns sollte gewissen Leiter oder Hirten eben haben, der in mein Leben sprechen darf auch. Dann lesen wir von Propheten. Im 1. Korinther 12, Vers 28. Ich glaube auch wieder, dass es eine besondere Funktion in der Urkirche war, nämlich das Wort Gottes auszusprechen. Auch diejenigen, die inspiriert von Gott die Bibel geschrieben haben. Im Epheser 2, 20, dieser Vers, ich habe ihn schon zitiert, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Also die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und manche glauben sogar, dass es ein Dienst war, Apostel und Propheten. Ich glaube, dass auch das eine besondere Funktion war damals, um die Gemeinde grundzulegen. Ich glaube, dass es Propheten in dem Sinn heute nicht mehr gibt. Wir haben die Bibel als abgeschlossene Offenbarung Gottes. Ich glaube, dass Gott keine weiterführende Offenbarung mehr gibt, zumindest nicht in dem Sinn, was Lehre betrifft oder das, was richtig oder falsch ist oder wahr, gut oder schlecht ist. Ich glaube, dass Gott darüber hinaus noch persönliche Führung gibt und das ist die Gabe der Prophetie, die Geistesgabe der Prophetie. Ich persönlich bin der Meinung, dass dieses Prophetenamt was anderes ist als die Gabe, prophetisch zu reden. Diese prophetische Rede oder Weissagung ist die Gabe, Gottes Wort oder Gottes Wahrheit in eine konkrete Situation reinzusprechen oder Führung, Klarheit in eine konkrete Situation reinzubringen. Es gibt prophetisch begabte Menschen. Ich persönlich glaube nicht, dass es noch Propheten gibt im Sinn vom Alten Testament, alttestamentliche Propheten oder neutestamentliche Propheten. Und ich persönlich bin immer sehr skeptisch, wenn irgendjemand aufsteht und sagt, ich bin ein Prophet. Jeder muss dich auch an dem Standard messen lassen. Und der war 100%. Wenn ein Prophet im Alten Testament nicht 100% korrekt war, dann wurde er gesteinigt. Dann wurde er weggeschafft. So ernst war das, Gottes Wort auszusprechen. Und dann lesen wir hier im 1. Korinther 12, Vers 28, als neue Gabe, das sind ein paar Gaben, über die haben wir schon gesprochen, Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Gabe der Hilfe, Leistungen. Einfach eine Gabe zu helfen, praktisch zu helfen, mit der richtigen Einstellung, mit Geduld, mit Liebe. Menschen, die einfach so ein Herz haben, ich will eine Hilfe sein, ich will anderen helfen, hey, egal was. Im Griechischen bedeutet dieses Wort so viel wie andere unterstützen oder ein Beistand zu sein. Also Menschen, die begabt sind, praktisch Hand anzulegen, wo Not am Mann ist. Für die ist es ganz natürlich und ganz einfach, anderen zu helfen. In der Bibel zum Beispiel der Markus. Und dem sagt der Paulus, nimm Markus und bring ihn zu dir, denn er ist mir nützlich. Bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das ist so eine Gabe, um die nicht allzu viele beten. Ich glaube, viel mehr wollen diese spektakulären Gaben haben. Schwer zu finden, wirklich Leute, die mit ganzem Herzen und mit Demut und mit Liebe einfach dienen. Aber es ist eine wunderbare Geistesgabe und ohne solche Menschen funktioniert die Gemeinde nicht. Wieder, es ist auch wieder was, was wir alle tun sollen. Jeder Christ sollte dem anderen dienen. Aber das ist eine besondere Salbung, eine besondere Gabe, einfach praktisch Hand anzulegen und zu dienen. Dann lesen wir hier von der Gabe der Leitungen. Das Wort bedeutet so viel wie dirigieren auch oder leiten. Kommt von derselben Wortwurzel wie das Wort Kapitän im Griechischen. Also denkt an einen Kapitän oder von mir aus an einen Dirigenten eines Orchesters. Das ist eine Gabe zu leiten, eine Gabe Ordnung zu bringen ins Chaos, Dinge zu managen, Dinge zu organisieren, sodass wir als Leib geordnet vorangehen können. Administrative Fähigkeiten würden wir vielleicht auch dazu sagen. Und ich würde sagen, es ist gut, wenn zumindest einer in der Leiterschaft einer Gemeinde da eine gewisse Begabung hat. Das ist gut. Und es ist ein Segen, wenn man so wirklich organisierte Leute hat. Ich denke an Iris zum Beispiel, die unsere Buchhaltung macht. Die ist total organisiert. Ich bin's nicht. Ich bin total dankbar dafür, sonst wären die Finanzen ein Chaos bei uns. Mir langt's, wenn ich das große Bild habe. Okay, wie viel dürfen wir ausgeben? Wie viel? Sagen wir die groben Dinge, aber dieses Mikromanagen, das stresst mich eher, wenn ich auf Buchungsposten achten muss und diese Dinge. Also preis dem Herrn, ist eine wunderbare Gabe. Scheint, dass der Lukas so ein Mann war, wenn wir sein Evangelium lesen. Einer, der sehr strukturiert war, sehr organisiert war. Das ist ein Segen. Ja, und dann haben wir wieder ein paar Gaben, die wiederholt werden. Lass uns zurückblättern zu Römerbrief Kapitel 12 und da noch weiterlesen in deren Liste. Da haben wir auch wieder eine Wiederholung drin. Aber wir wollen uns die Gabe anschauen und die Gaben anschauen, die da stehen. Er spricht wieder über den Leib. Lasst uns im Vers 4 anfangen zu lesen. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, lass uns sie gebrauchen. Es ist eine Weissagung nach dem Maß des Glaubens. also prophetisches Reden. Es sei Dienst im Dienen. Wenn man wieder dieses Wort Dienst, das Wort Dienst kommt, selbe Wortwurzel wie Diakon. Wahrscheinlich ist es dasselbe sogar wie diese Gabe der Hilfeleistungen, die wir im 1. Korinther 12 gesehen haben. Aber vielleicht gibt es auch kleine, diffizile Unterschiede. Wie gesagt, ich glaube, dass es ganz viele verschiedene Gaben gibt und Ausprägungen von diesen Gaben. Aber wahrscheinlich das Ähnliche oder dasselbe wie die praktische Hilfeleistung. Menschen, die einfach es lieben, anderen zu dienen und praktisch anzupacken, wenn sie eine Not sehen. Von mir aus im Putzteam oder ich habe eine Gabe, Auto zu reparieren und ich mache das einfach für die Geschwister, die da eine Not haben oder was immer ist es. Also dieser praktische Dienst, die Witwen zu versorgen, das liegt mir am Herzen, dass Menschen versorgt sind, dass keiner Not leidet, dass ich bin einer, der eine Salbung dafür hat und dem es Freude macht auch, und daran erkennen wir oft auch eine Salbung, dass es uns gelingt, dass wir begabt sind, dass es uns ein Stück weit Freude macht, anderen praktisch zu dienen. Mir macht es Freude, wenn Penner neu eingekleidet werden oder gefüttert werden oder wenn Geschwister, denen die Arbeit daheim über dem Kopf wächst, macht mir Freude, damit anzupacken und einfach praktisch mitzuhelfen. Das ist die Gabe des Dienens. Leute, die praktisch nur tätig werden, wenn sie eine Not sehen, sind auch Prediger eigentlich. Solche Menschen predigen das Evangelium der Liebe mit ihrem Leben, ganz praktisch. Beispiel aus der Bibel, Apostelgeschichte 9, da lesen wir von einer Jüngerin in Joppe, die Tabitha hieß, und von der heißt es, diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Und wieder sehr praktischer Dienst, die hat einfach Klamotten angefertigt für die Geschwister in der Gemeinde. Oder vielleicht, wenn die Kleidung zerrissen war, war die eine, die gesagt hat, okay, bringt mir eure verschlissenen Klamotten, ich nähe die wieder und was dann wasch die und bügel die und dann kriegt ihr sie so zurück. Ganz praktischer Dienst, praktisch gedient. Und die Gemeinde war sehr traurig, als die Tabitha gestorben ist. Haben sie alle sehr lieb gewonnen. Apostelgeschichte 6 lesen wir von diesen Diakonen, die die Tische bedient haben, die Witwen gespeist haben. In 1. Petrus 4 wird uns gesagt, wie? Da steht, wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Also nicht aus eigener Kraft irgendwie dahin geschafft, dann wäre man meistens sehr schnell frustriert mit Leuten und sondern aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Also mit der Einstellung, ich tue das, um den Herrn zu verherrlichen. Wieder, wir sind alle berufen, einander zu dienen. Und wir alle brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes dazu. Aber manchen Menschen fällt es nicht so leicht. Für die ist es eine Anstrengung. Für andere ist es ganz natürlich und normal. Die sehen eine Not, die sehen, wenn irgendwo was verschüttet ist oder was liegen bleibt. Und die backen einfach an und das ist ganz normal und gut und schön für sie. Muss man nicht zwingen, irgendwas zu tun. Haben einfach dieses Herz, ein Segen zu sein. Und wo immer die hinkommen, werden Menschen berührt von der Liebe Jesu, ganz praktisch. Und ich glaube, wir müssen mehr um diese Gabe beten, das ist auch eine sehr wertvolle Gabe. Also wenn man hier eine Rangfolge aufstellen müsste, glaube ich, wären diese Gaben ganz oben eigentlich. Das sind die wichtigsten Gaben, einander zu dienen, einander zu ermutigen. Auch die nächste Gabe, Gabe der Lehre, Gabe Gottes Wort zu studieren und weiterzugeben in einer verständlichen, systematischen Art und Weise, die andere verstehen können und vor allem auch anwenden können. Das ist wichtig, dass der Leib erbaut wird und dass er wächst. Gottes Wort verständlich und praktisch machen. Und dazu hat Jesus uns berufen. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht alle zu meinen Jüngern, indem er sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch gelehrt habe. Das ist die Aufgabe eines Lehrers. Pastor-Lehrers ganz besonders. Alles lehren, alles zu beachten und alles auszuleben, was Christus uns gelehrt hat. Deswegen gehen wir Vers für Vers durch die Bibel, weil wir alles abdecken wollen. soll Gottes Wort verständlich machen. Und Jesus war ein Meister davon. Denkt an die Gleichnisse, denkt an die Bergpredigt. Ganz klar, er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seine Bruder zürnt, dem Gericht verfallen ist. Also er macht es ganz praktisch und ganz konkret. Nee, wenn du deine Gabe darbringst und du merkst auf dem Weg, du hast etwas gegen deinen Bruder oder dein Bruder hat etwas gegen dich, dann lass deine Gabe liegen dort im Heiligtum vor dem Altar und geh hin und versöhn dich mit deinem Bruder. Also ganz, ganz konkret, ganz praktisch. Jesus hat ganz praktisch gelehrt und ausgelegt, was das Gesetz eigentlich bedeutet. Als nächste Gabe haben wir die Gabe der Ermahnung im Römer 12, Vers 7. Gabe, andere zu ermahnen. Das ist nicht die Gabe der Verurteilung, auch nicht eine Gabe, Fehler zu finden, so Gabe der Verdächtigung. Das ist nicht gemeint damit, mit ermahnen. Sondern dieses Wort ist im Griechischen das Wort Paraklesis. Selbe Wort, Heilige Geist ist der Parakletos, also Paraklesis, ein Ermutiger, Tröster. Einer, der zur Seite kommt, um zu ermutigen, zu trösten, zu stärken, zu ermahnen in dem Sinn. Komm, lass uns das Richtige tun. Ermutigen, den geraden Weg zu gehen, das Wort in die Praxis umzusetzen. Das ist vielleicht der Unterschied zu dem Lehrer. Der Lehrer ist der, der lehrt, was Gottes Wille ist und wie wir den umsetzen können. Der Ermutiger ist der, der dann wieder so diesen praktischen Part, vielleicht so mehr den von meinem Freund Robert übernimmt, der sagt, okay, hier konkret in deinem Leben, die Richtung möchte Gott, dass du gehst. Und hey, das machst du echt gut, das ist richtig so, mach weiter, da möchte ich dich echt ermutigen, aber hey, guck mal an dem Punkt, da kannst du echt wachsen. Und komm, lass uns anschauen, wie du das tun kannst. Du schaffst es, der Herr ist mit dir, lass dich nicht hängen. Das ist der Ermahner oder der Ermutiger. Und wieder, jeder Christ kann das ausüben. Wir sind alle dazu berufen, einander zu ermahnen und zu ermutigen. Die prophetisch Begabten, ein Zweck von Prophetie ist, zu ermahnen, zu ermutigen. Paulus hatte diese Gabe. Kapitel 12, Vers 1, da sagt er, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Oder Apostelgeschichte 27, da sagt er den Leuten auf dem Schiff, ich ermahne euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung. Also ganz praktisch. Ermutigung, Ermahnung. Manchmal müssen wir uns selbst ermahnen. Sehen wir in den Psalmen. Warum bist du so betrübt, meine Seele? Vertraue auf den Herrn. Ist auch Ermahnung. Und dann haben wir als nächstes die Gabe des Mitteilens im Vers 8, Römer 12. Der mitteilt in Einfalt oder Schlichtheit oder Geradheit. Das ist die Gabe des Gebens. Teilen, weitergeben. Menschen, die diese Gabe haben, die teilen gerne, die geben gerne. Die haben eine große Freiheit, ihre Finanzen, ihren Besitz zu teilen, Dinge herzuborgen, freigebig. Ich glaube, ein Stück weit habe ich die Gabe. Menschen, denen das nichts ausmacht, zu teilen, zu geben, mit Freude sogar, mit Einfallen, aus reinen Motiven, mit Schlichtheit, also kein großes Trara, so wie die Pharisäer, die gegangen sind in die Gemeinde und hier schmeiße ich mein Ding in die Spendenbox, wir machen eine Spenderparty und guck mal, ich habe den größten Scheck. Nee, ganz einfach, ich will das teilen, womit der Herr mich gesegnet hat, was mein ist, ist dein, du bist immer willkommen, hier, kein Problem, bedien dich. Und wir haben auch in der Bibel Beispiele dafür. Einfach Menschen, die Freiheit hatten mit dem, was sie haben, es weiterzugeben oder zu teilen. Ich kann an die Frauen denken, die den Dienst Jesu praktisch unterstützt haben, die Jesus mit ihrer Habe gedient haben oder die Jünger in Jerusalem, die ihre Häuser und ihre Äcker verkauft haben, um mit den Geschwistern zu teilen. Ist total krass, oder? Ich glaube nicht, dass es natürlich ist, das ist übernatürlich. Aber diese Geschwister hatten einfach diese Freiheit im Heiligen Geist, diese Gnade zu sagen, ich vertraue darauf, dass der Herr mich versorgen wird und ich sehe da eine Not und ich teile es. Ist auch so eine Gabe, glaube ich, um die nicht allzu viele beten. Wäre gut, wenn wir dafür beten würden. Und dann heißt es weiter, der vorsteht mit Fleiß. Diese Gabe vorzustehen ist vielleicht auch wieder parallel mit der Gabe zu leiden. Fähigkeit, andere zu führen, andere zu leiden. Sensibel zu sein für die Führung des Heiligen Geistes, eine Vision weiterzugeben. Leute, die organisieren können, die delegieren können auch, die ja, nicht nur delegieren, auch selber fleißig sind, steht hier. Ne? Also es geht nicht darum, alle anderen schaffen zu lassen und selber die Füße hochzulegen und sagen, hey, ich habe die Gabe des Leidens. Das ist nicht damit gemeint. Organisieren, delegieren, alles mit Gottes Liebe, mit einem dienenden Herzen, mit der richtigen, demütigen Einstellung. Es ist ganz wichtig, dass Leiter demütig sind. Lest euch die Listen durch, Anforderungen an Älteste, an Gemeindeleiter. Das ist wichtig, sonst ist es echt hässlich, wenn Leiter stolz werden oder hochmütig oder sich selbst zu wichtig nehmen. Chuck Swindoll hat mal gesagt, wenn du wissen willst, wie wichtig du bist, dann halt deinen Finger in ein Glas Wasser und zieh ihn wieder raus und dann schau, wie schnell sich das Loch wieder schließt. Also keiner ist unersetzlich. Der Heilige Geist ist unersetzlich. Alle anderen sind ersetzlich und ist nicht zu wichtig zu nehmen. Ist auch ein Lernprozess. Ich glaube, ich habe mich an verschiedenen Punkten zu wichtig genommen in der Vergangenheit, besonders hier, als wir die Gemeinde in Darmstadt gegründet haben und verschiedenen Situationen da. Ich hätte es schon viel früher abgeben sollen. Nicht denken sollen, ach Mann, ohne mich geht's nicht. Oder so. Beispiel in der Bibel, Jesus ist offensichtlich, ne? Auch Paulus hatte diese Gabe, immer mit Mitarbeitern unterwegs und er hatte diese Fähigkeit zu leiden und vorzustehen. Und dann haben wir zuletzt hier die Gabe der Barmherzigkeit. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Denkt an den barmherzigen Samariter. Einer, der Mitleid hat, der mitfühlen kann mit anderen. Übernatürliche Fähigkeit, ein mitleidendes Herz zu haben, mit anderen mitzufühlen. Gottes Herz für leidende Menschen, das ist eine Gabe. Ich wünschte, ich hätte die öfter. Manchmal habe ich die Situationen, wo ich echt Mitleid habe. Sonst bin ich manchmal, glaube ich, eher der, der so direkt ist und konfrontative Typ. Brauche ich jemanden, der mich ergänzt und der den ich vielleicht konfrontiere, wieder aufbaut und sagt, hey komm, ist okay. Nimm dir das, was wahr ist dran und arbeite dran und hey, Gott ist barmherzig, Gott ist treu. Barmherzigkeit. Barmherzigkeitsdienste an Kranken, an Waisenkindern, an AIDS-Kranken, an Pennern. Menschen mit Barmherzigkeit. Die nicht einfach vorübergehen können und wegschauen können, sondern das berührt sie in ihrem Herzen. Jesus hatte das ganz sicher. Er hatte ein Herz für die Kranken, für die Ausgestoßenen, für die Leidenden. Er hatte ein Herz, ihnen zu helfen. Auch das Wort Gottes weiter zu sagen, das war Barmherzigkeitsdienst für ihn. Und vielleicht ist auch das gekoppelt, die Gabe des Evangelisierens mit der Gabe der Barmherzigkeit. Evangelisten haben normalerweise ein Herz für die Verlorenen. Denen tut das Herz weh, das Herz brennt, dass Menschen gerettet werden. Und dieses selbe Wort hier für Barmherzigkeit wird im Griechischen oft verwendet für Gottes Barmherzigkeit an uns. Dass er gekommen ist, uns zu retten. Aus seiner großen Barmherzigkeit. Also das spielt zusammen. Manche dieser Gaben spielen oft zusammen. Und wahrscheinlich haben Menschen, die in die eine Richtung begabt sind, auch diese Gaben oft gleichzeitig. Welche Gabe hat Gott dir gegeben? Ich glaube, wenn wir es zusammenfassen wollen, lass uns noch als letzte Bibelstelle 1. Petrus 4 lesen, die Verse 10 und 11. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also dient einander, ist der Aufruf. Seid gute Verwalter von dem, was Gott euch anvertraut hat. Das hat er dir nicht für dich persönlich gegeben, nicht um es zu verstecken, sondern bring es ein, dien es. Dien ganz praktisch damit. Und dann sagt er, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Also nicht was, was du dir selber aus den Fingern ziehst oder was du dir selbst erdacht hast, deine eigene menschliche Weisheit, nee, die Aussprüche Gottes. Muss mit Gottes Wort übereinstimmen, das Neue Testament, was wir heute in unseren Händen halten. Und dann sagt er, wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, haben wir schon gelesen. Hier sehen wir vielleicht eine Zusammenfassung von allen Gaben. Es gibt Sprachengaben, und es gibt Dienstgaben. Und der redet, soll die Aussprüche Gottes reden. Das Wort Gottes. Der dient, soll es aus der Kraft Gottes tun. Wir haben geistliche Bedürfnisse als Menschen. Wir haben praktische, irdische Bedürfnisse. Geistlichen Bedürfnissen wird gedient durch das Wort, Ermahnung, all diese Dinge, Ermutigung, diese Gaben. Und dann gibt es die praktischen Gaben, geben, dienen, Barmherzigkeit und so weiter. Also wo ist deine Gabe? Was ist deine Gabe? Wie kannst du deine Gabe entdecken? Ich möchte euch zum Abschluss einen Text vorlesen. Ich habe mir gedacht, das ist so gut, das kann ich vorlesen. Ich kann es besser sagen als das. Das ist ein Auszug aus dem Buch von Sam Storms. Der Titel von dem Buch ist The Beginner's Guide to Spiritual Gifts, also geistliche Gaben für Anfänger sozusagen. Und er stellt da die Frage, so was ist meine Gabe? Und es ist ein bisschen längeres Zitat, aber ich glaube, fasst es schön zusammen, wie wir unsere Gaben entdecken können. Ich lese euch es einfach mal vor. Was ist meine Gabe? Die Antwort auf unsere letzte Frage findet man nicht in geistlichen Gabentests oder Persönlichkeitstests. Wenn ich ein bisschen skeptisch klinge bezüglich dieser Dinge, ist es deswegen, weil ich skeptisch bin. Ich denke, die Schrift will, dass wir einen viel praktischeren, fast pragmatischen Ansatz zum Entdecken unserer geistigen Gaben wählen. Ein Ansatz, der im Grunde auf Bedürfnissen basiert. Lass mich dir einige Beispiele geben, was ich meine. Das nächste Mal, wenn du in der Gemeinde oder in einem Hauskreis bist oder einfach mit anderen Gläubigen rumhängst, halte mal einen Moment inne und frage dich, ist irgendjemand körperlich verletzt oder leidet er an chronischen Schmerzen? Wenn ja, dann nimm deine Hände aus den Hosentaschen, leg sie auf deinen Bruder oder deine Schwester und bete um Gottes heilende Kraft. Ist irgendjemand, den du kennst, besorgt oder entmutigt? Findet jemand das Leben zu frustrierend oder unerträglich? Wenn ja, dann lade sie auf einen Kaffee ein und hör dir ihre Geschichte an. Du musst nicht theologisieren über ihre Umstände. Sie suchen keine Erklärung. Sie möchten einfach jemanden, der genug für sie besorgt ist, sodass er ein paar Minuten mit ihnen verbringt. Hör ihnen einfach zu, dann liebe sie. Kämpft jemand finanziell mit wenig Aussichten, sich selbst aus dem Loch zu ziehen? Tu etwas Mutiges. Gib ihm deine letzten 50 Euro und vertraue Gott, dass er deine Bedürfnisse versorgen wird. Kennst du Menschen, die verwirrt sind über einige Schriftstellen, die sie gerade gelesen haben in ihrer stillen Zeit? Vielleicht bist du genauso ahnungslos wie sie. Nimm eine Konkordanz, eine Studienbibel, vielleicht einen Kommentar aus der Gemeindebibliothek und studiere ein bisschen. Dann setzt dich mit deinem Freund zusammen und steckt eure Köpfe und Herzen zusammen und betet, dass der Heilige Geist euren Sinn erleuchtet. Kämpft irgendjemand mit Sünde? In Klammer, natürlich. Biete ihnen an, für sie zu beten. Aber bevor du das tust, sitz in der Stille beieinander und bitte den Herrn, deine Gedanken zu leiten und Worte der Weisheit zu deiner Seele zu reden. Wenn du etwas spürst oder dir ein Gedanke in den Sinn kommt, dann teile ihn mit. Es mag der Schlüssel sein, der ihre Herzen öffnet und ihnen Freiheit von Gefangenschaft bringt. Berichte die Person, für die du gerade gebetet hast, dass sie Stimmen in ihrem Kopf hört. Kämpft diese Person mit lähmender Scham, wird sie täglich bombardiert von verdammenden Gedanken und Selbstverachtung? Wenn ja, dann spricht das Wort Gottes über ihr aus mit Autorität. Er schreibt dann weiter: Im Namen Jesu befiehl irgendeinem dämonischen Geist, wenn es einen gibt, sie zu verlassen und nicht zurückzukehren. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Weil das Schlimmste, was du an einem Kranken tun kannst, der jetzt schizophren ist, wäre zu versuchen, einen Dämon aus ihm auszutreiben. Also da brauchen wir Unterscheidung. Und das solltest du nur wirklich tun, wenn du dir sicher bist, dass du sicher bist. Dass du sicher bist. Und ich glaube, dass es auch nur ein Nicht-Christ sein wird, der wirklich besessen ist von einem Dämon. Bete für diese Person, dass sie neu mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Nächste Frage. Kennst du irgendjemanden, der überwältigt ist von all dem Zeug in seiner Garage oder den ständig anwachsenden Berg von schmutziger Wäsche? Biete ihnen an, den Samstag mit ihnen zu verbringen und ihnen zu helfen, aufzuräumen, Wäsche zu waschen und zu falten und wegzuräumen. Nichts davon klingt sehr spektakulär, vielleicht manches davon. Also was beabsichtige ich mit diesen Fragen? Einfach das, wenn wir weniger Zeit damit verbringen, nach unseren geistlichen Gaben zu suchen und sie zu identifizieren und mehr Zeit damit wirklich zu beten und zu geben und zu helfen und zu lehren und zu dienen und andere um uns herum zu ermutigen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir geradewegs in unsere Gaben laufen, ohne dass es uns auffällt, was passiert ist. Gott wird uns wahrscheinlicher mit seinen Gaben begegnen, wenn wir versuchen, seinen Kindern zu helfen, als wenn wir einen Test machen, der geistliche Gaben analysiert. Denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Also, ganz praktisch. Zeit, den Herrn zu suchen, zu beten, zu geben, zu helfen, zu lernen, zu dienen, andere zu ermutigen, dann werden wir unsere Gaben entdecken. Wenn wir geistlich oder wenn wir praktisch am Dienen sind, dann merken wir, okay, das habe ich versucht, das ist nicht so mein Ding, da habe ich nicht wirklich eine Salbung, aber da, wow, da passiert was, da gebraucht Gott mich wirklich und da sehe ich Frucht, da sehe ich Segen, wenn ich den Bereich ausübe. Okay, dann lass das Erste und tu das Zweite. Ganz praktisch. Mit offenen Augen durch die Welt gehen und dienen. Schau aus nach einem Bedürfnis und begegne ihm. Finde eine Verletzung und heile sie. Sei aufmerksam auf den Ruf nach Hilfe und antworte darauf. Höre auf die Stimme Gottes und sprich aus, was er dir sagt. Identifiziere die Schwäche von jemandem und überwinde sie. Schau aus nach dem, was fehlt und versorge es. Wenn du das tust, wird die Kraft Gottes, die kraftspendende, befähigende, charismatische Aktivität des Heiligen Geistes dich zurüsten. Vielleicht nur einmal, aber möglicherweise für immer, um den Bedürftigen Hoffnung und Ermutigung zu bringen. Also, wenn du dich noch immer fragst, was deine Gabe sein möge, handle zuerst und frage später. Sehr praktischer Tipp. Und ich möchte abschließen hier mit dem Vers 6 in Römer 12. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Amen. Jetzt haben wir viele Gaben auf einmal durchgenommen. Wollt ihr irgendwas erzählen zu den verschiedenen Gaben? Wir die Gaben erlebt habt, oder Fragen dazu, oder Zeugnisse?
Also ich habe ganz am Anfang meines Glaubenslebens haben wir mal so einen Gabentest, gab so ein, ja, so ein Arbeitsheft, sagen wir mal, durchgenommen, um die Gaben zu entdecken. Aber wie du sagst, das ist eigentlich, ja, man spürt ja, wo man das Herz, wo das Herz da ist, was man gern macht, und solche Gaben oder solche, was es auch immer ist, das macht ja wirklich voll Spaß, und du hast noch gar nicht kapiert vielleicht, dass es eine Gabe und ein Geschenk von Gott ist, und tust ja die ganze Zeit schon. Insofern war dieser Gabentest, hat eigentlich mir nur noch bestätigt, was ich eh schon getan habe. Es war schon interessant, eigentlich nochmal so, ja, es ist es ja. Andererseits habe ich auch bei mir entdeckt, das sind Gaben, die habe ich früher, als ich noch nicht Christ war, hat mir das auch schon Spaß gemacht, habe ich getan, und später hat es Gott eben so verwendet, wie du gesagt hast, ne? Und andererseits sind es Gaben wie Evangelisation, wo mich Gott völlig in eine andere Richtung gebracht hat, weil ich früher schüchtern war und nie den Mund aufgemacht hätte, irgendjemand schon im Zweiergespräch. Und das war die krasseste Veränderung in meinem Leben, weil es mir alles egal ist, wenn es um Jesus geht, und wo ich auch wirklich so spüre, das ist jetzt dran.
Ja, und das ist auch voll das Herz und die Barmherzigkeit für die Verlorenen. Ne?
Das ist ja, das ist, das, hat, das kommt gerade bei ein, aber das war was, was ich gar nicht kannte, also was ich nicht hatte. Also das war bei mir, ich habe, sagen wir mal, wirklich diese Geschenke erkannt. Das eine hatte ich schon, aber Gott hat es dann anders eingesetzt, und das andere hatte ich überhaupt nicht, und wollte, hätte ich auch nie gemacht. Ne? Niemals hätte ich irgendjemandem angesprochen, irgendwelche Sache. Und Gott hat völlig mir was Neues gegeben, und ich kann gar nicht mehr anders. Ne? Und darum bin ich eigentlich nur begeistert. Deshalb bin ich so Gott so dankbar, weil er, ja, was soll ich anders machen? Das ist der Sinn meines Lebens geworden. Ne? So krass. Ja, meine Erfahrung.
Ich finde einfach die Worte nicht. Die Woche ist einige, sind zwei Damen gekommen, eine ziemlich ältere Dame, und haben vor der Haustür gestanden vorne. Da bin ich hin, und da haben sie gesagt, sie hätten mir da was anzubieten, sie wollten mich einladen.
Zeugen Jehovas, oder?
Ja, haben mir da einen Zettel gegeben, und da habe ich gesagt, werden alle eingeladen. Ne? Da habe ich gesagt, ja, von wem kommen sie dann? Das hat aber nichts drauf gestanden, von ganz hinten, ganz klein. Eifen, Zeuge Jehovas. Ah, habe ich gesagt, so, habe ich gesagt, nein. Habe ich gesagt, ich bin eine Calvary Chapel, und habe, wer ist das? Da habe ich gesagt, das ist auch eine Gemeinde, und da fühle ich mich sehr wohl, und da gehe ich gerne hin. Ne? Und mehr habe ich aber nicht weiter gehabt. Und sie haben sich dann bedankt und sind dann fort. Sie waren dann zufrieden, weil ich gesagt habe, ich habe eine Gemeinde. Ne? Aber die Malerer, die finden da Worte, ich finde da keine Worte. Ich sage da einen Brocken, und dann bin ich am Ende.
Ja, dann ist es vielleicht nicht deine Gabe, aber das macht ja nichts.
Ah, nee, das
ist dafür andere Gaben, die, ja, nee, die Marianne nicht hat.
Ich sehe das gleich, wir sind auf dem Irrweg, und da bin ich wiederum, das ist eine himmlische Verabredung, ich wiederum soll Zeuge sein, damit die nachdenken, Jesus allein, ne?
Wir ergänzen einander, ne?
Ja.
Ist ja auch in der Familie so, ne? Ich meine, die Jennifer hat eine Gabe der Barmherzigkeit, glaube ich. Und das ist eine gute Ergänzung zu mir, weil sie oft Dinge sieht. Und für mich war es auch so, ich hätte nie dran gedacht zu lehren oder so, bevor ich mich bekehrt habe. Das war auch was, was überhaupt nicht auf meinem Bildschirm war. Oder worum ich mich auch überhaupt nicht gerissen hätte.
Wie war das bei dir? Hast du Erfahrung gemacht?
Ja, ich bin dann noch so ein bisschen auf der Suche, was ist bei mir. Also, ich bin jetzt keiner, der so groß Rede tut. Ich bin eher jemand, wo es halt durch die Art und Weise, wie ich halt lebe, zeige, du. Also durch die Amisanten, through actions.
Ja, also mehr die Dienstgaben als die Sprachengaben. Ja, ist ja gut.
Ist
beides wichtig.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so meine Gabe ist, aber das ist halt so, wie ich das mitteile, du, sag ich mal. Und dann mich Arbeitskollege dann immer fragen, ja, warum machst du das nicht? Und dann kommt man so langsam ins Gespräch. Und ja, oder beim Handball, wenn man nach dem Training immer durchsteht und die anderen trinken dann ihr Bierchen oder so. Mhm. Und ich dann durchstehe. Nee, für mich nicht. Und das ist jetzt schon seit 2007 spiele ich jetzt für die Mannschaft. Mhm. Und die brauchen immer noch. Sag mal, wieso? Heißt er ja. Ich habe für mich halt einen Schiebel, ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich gleich das Thema Glaube und so weiter. Mhm. Ist ja für die meisten dann, das gleiche mit kein Alkohol, gleich mhm. Glaube. Ja. Und dann fange ich dann an und dann kann ich mhm. in so bestimmten Situationen, wenn ich merke, okay, jetzt wird die Tür geöffnet, dann kann ich aber doch. Aber sonst ist es halt wirklich mehr das, wie ich lebe. Mhm. Wo mich dann die meisten freuen. Oder mein Nachbar, der hat mich jetzt schon ein paar Monate, hat er gesehen, wie ich dann die Lidl am Arm gehabt habe und bin zu meinem Auto gelaufen und hat er mich dann gefragt, ob ich halt an Gott glaube und so weiter. Ich sagte, ja, da. Ich habe halt Zeugnis gegeben. Und da hat er mich dann auch gefragt, wo ich hingehe, was mir so glauben, was der Unterschied ist zu der Katholiken oder wie auch immer, oder was es halt so gibt. Weil er war damals, ist er wohl zu Besuch gegangen nach Monsheim in dieser
Mennonitengemeinde.
Ja. Und das fand er eigentlich ganz gut. Und was soll dann jetzt der Unterschied von denen zu dem war, wo ich halt hingegangen bin. Mhm. Der frucht mich selber, das finde ich schon selber alles. Ne? Ja, mit was denn die glauben, was die glauben, was die mhm. glauben. Und ja, das ist so.
Mhm. Das war gut.
Es kommt dann immer, wann ich nicht damit rausche. Seid
alle Zeit bereit, steht im Wort drin.
Genau, das ist auch wieder was, was wir alle tun können: ne? Bezeugen ja. und eben in dem Rahmen, wie Gott uns mhm. ja, Freiheit schenkt, Möglichkeiten schenkt. Sonst die. Es ist wunderbar, diese Dienstgaben zu haben.
Ich tue es dann nicht noch blöder, weil das war auch Mittwochsabends, wo wir dann in Mannheim in der Gemeinde einen Abendgottesdienst gehabt haben, so Bibelstunde. Mhm. Und da war ich natürlich auch wieder spät dran, wie immer. Ja. Komm raus, wollte nur noch schnell ans Auto und auf die Autobahn und weg und habe dann im Endeffekt 20 Minuten mit dem da gestanden mhm. und habe Sprobe. Und ja, bei der Arbeit immer entweder zu Zeiten, wo ich nie damit gerechnet hätte, mhm. oder von Leuten, wo ich nie damit gerechnet hätte. Mhm. Und das war beim, an der Weihnachtsfeier von uns vom Handball, da sind wir noch essen gegangen danach. Und mit dem, wo ich bis jetzt die meisten Schwierigkeiten in der Mannschaft hatte, mhm. wo auch immer so Kommentare kommen sind, mit, wo halt der Glaube und Jesus so runtergezogen haben.
Ja.
Genau der. Mit dem habe ich dann auf der Weihnachtsfeier durchgesetzt, also Viertelstunde, 20 Minuten.
Das ist ja oft so, dass die Weißen dagegen sind, eigentlich ja. am nächsten dran sind, gell?
Ja.
Ich habe nur da gesessen. Klasse. Ausgerechnet der. Warum er war als Weiter.
Super.
Ja, schön. Lass uns die Gaben einbringen, die Gott uns gegeben hat. Das ist wunderbar, wenn wir so zusammenwirken. Mhm. Oft sind es so praktische kleine Dinge. Christoph und Ramona reparieren gerade meinen Computer, der mal eingegangen ist.
Oh.
Das ist ein totaler Segen. Mhm. Ja, wo sie Fähigkeiten haben und ich nicht. Und mhm. können wir einander dienen. Und das ist schön.
Ja, stimmt.
Gut. Noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Oder?
Also ich denke, wenn wir eine Gemeinde sind, die wirklich Jesus im Mittelpunkt hat, und es ist ja unser Sehnen oder unser Wunsch hier, und die auch Gebet oder so dieses, oder auch so einander dienen, so alles so im Herzen hat, so, und ich glaube auch, dass dann Gott so versorgt, wie wir es brauchen. Dass das nicht alles immer da ist und auch nicht offensichtlich, also. Und trotzdem, dass das Gott immer so ergänzt. Und manchmal ist halt eine Not da und dann bringt er wieder was und Hilfe. Ja. Und eben weil wir in der gefallenen Welt leben, kann es ja auch nicht so die perfekte Gemeinde deshalb geben.
Ja.
Aber dass es wirklich, ja, dass Gott immer dann wieder auch Geduld dann, dass wir Geduld haben, dann irgendwie, dann passiert halt mal wieder was und dann muss man wieder Vergebung und erklärende Gespräche und so. Ich glaube, es geht gar nicht anders.
Ja.
Es geht gar nicht anders, weil jeder von uns will ja Gott gefallen, jeder von uns will ja nicht Sünde tun. Ne? Und trotzdem.
Wichtig ist, dass wir an Jesus dranbleiben. Und ja. Ich meine, mit den ganzen Gaben, im Prinzip geht es darum, dass wir bewusste Abhängigkeit vom Heiligen Geist bleiben, von Gott, der in uns lebt. Und
ja.
Er will durch uns dienen. Und wir sind einfach verfügbar. Und dann kann er mir in jeder Situation die Gabe geben, die ich gerade brauche.
Ja.
Gut. Ich bin noch zum Abschluss mit uns. Ja. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Unterweisung. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, der da ist und für jeden Einzelnen, den du in unserer Gemeinde gestellt hast. Weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir so zusammen sind, wie wir zusammen sind. Sondern es ist, damit wir aneinander wachsen und miteinander wachsen und dass letztlich du verherrlicht wirst und dass Menschen dich finden, Jesus. Und darum bitte ich dich. Und Herr, wir haben jetzt so viel gelernt über geistliche Gaben und wie wir sie ausüben können. Ich möchte jetzt beten, dass du uns hilfst, das in die Praxis umzusetzen und ja, abhängiger von dir zu leben und bewusster auf dich zu hören und auf dich zu schauen in jeder Situation, verfügbar zu sein. Lehr du uns, unsere Gaben auszuüben und zu entdecken und anzufachen. Und ich danke dir, dass du das kannst. Segne jeden Einzelnen, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.